Deutschlandfunk Kultur Feiertag.
Gott will im Dunkel wohnen. Zum 80. Todestag von Jochen Klepper. Von Gunnar Lammert-Türk. Eine Sendung der katholischen Kirche.
Morgendunkelheit und Morgenglocken, das prasselnde Feuer in dem großen Ofen, der Lichtschein der Laternen im Hause, die hellen Fenster der Nachbarschaft, der erleuchtete kleine Laden in der Parkstraße. Zarter, neuer Schnee war gefallen, erst um Mittag begann die fahle Wintersonne zu leuchten. Der Untergang war feierlich und groß. In der Dämmerung standen dann die Laternen wie stille Fackeln am Saume der Gärten. Die klaren, schwarzen Äste über der Decke des Schnees sind so friedevoll, ein Bild der tiefen Ruhe, die verschneite Gartenbank.
So beschreibt Jochen Klepper den 18. Dezember 1937 in seinem Tagebuch. Der feine Beobachter, der Schriftsteller, spricht hier. Zugleich ist, was und wie er es festhält, die Beschwörung einer Idylle, die er gegen die bedrückenden Umstände der Zeit und seines Lebens stellt. Zwar ist er mit seinem Roman »Der Vater« über den sogenannten Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I., der in diesem Jahr erschienen ist, äußerst erfolgreich. Aber im März wurde er aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen, weil er mit einer Jüdin verheiratet ist. Das kam einem Berufsverbot gleich. Und Klepper beklagt deshalb seine Lage.
Wo sind die Helfer alle, die sich mir im Frühjahr anboten? Was hat nur auch einer von ihnen nach all der schönen, unerwarteten Aufwallung für mich getan? Von der Politik und Literatur her ist nun für mich alles unerträglich geworden, todmüde. Doch stumpft man nicht ab, man wird immer verwundbarer. Ganz mechanisch erledige ich nun noch einmal das Pensum der mir möglichen Unternehmungen. Es geschieht Hannis wegen.
Hanni, Johanna, ist seine jüdische Frau. Um sie und ihre beiden Töchter sorgt sich Klepper unaufhörlich, um ihr seelisches Wohlergehen und zunehmend auch um ihre Sicherheit. Er selbst hatte allerhand Einschränkungen erfahren. Schon mit dem Machtantritt der Nationalsozialisten hatte er seine Arbeit beim Rundfunk verloren und die beim Ullstein Verlag seiner jüdischen Frau wegen. All dies teilt er seinem Tagebuch mit. Zugleich ist es ein Protokoll seiner schriftstellerischen Arbeit. Seine Eintragung am 18. Dezember 1937, dem Tag, an dem er die winterliche Atmosphäre des Adventstages so poetisch eingefangen hatte, endet so.
Ich schrieb am Nachmittag ein zweites Weihnachtslied. Die Nacht ist vorgedrungen.
Es ist einer seiner bekanntesten und schönsten Liedtexte. Klepper hat sich an einer Stelle im Römerbrief des Paulus orientiert, wo steht: Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichtes. Bei Klepper klingt es wie ein Erlösungswunsch. In die adventliche Erwartung hat untergründig die Spannung seiner Lage Eingang gefunden. Und die Sehnsucht nach dem Übergang von der Nacht der Bedrängnis zum Tag der Errettung. So heißt es in der ersten Strophe:
Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein.
Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der Stimme froh.
Jochen Klepper kam am 22. März 1903 im Oderstädtchen Beuthen als Sohn eines evangelischen Pfarrers zur Welt. Im Gegensatz zu seinem Vater, einem sehr robusten Menschen, war er zart und kränklich. Intellektuell frühreif, wirkte er alt, klug und etwas realitätsentrückt. Mit seiner Mutter teilte er die Liebe zu schönen Dingen und zu einer überzogenen Eleganz. Ein Schulkamerad am Gymnasium in Glogau beschrieb ihn so:
In seinem Matrosenanzug wie aus dem Ei gepellt, peinlich sauber und adrett, mit einem Gesicht wie ein Asket, hager und kränklich. Klepper blickte uns ernst und gesammelt aus großen, fast schwermütigen Augen entgegen. Weltfern, eigenartig.
Klepper war mit einem feinen Gespür für atmosphärische Störungen und drohendes Unheil begabt, fast geschlagen. Dazu litt er Zeit seines Lebens unter Kopfschmerzen und Schlafstörungen. Schon als Kind hatte er Freude am Theater, am Schauspielern und am Schreiben. Er erdachte auf biblische und Märchenstoffe gegründete kleine Theaterstücke und führte sie vor und mit den Geschwistern auf. Dieses Talent verschaffte dem scheuen Jungen später die Anerkennung seiner Mitschüler und die seiner Kommilitonen in Breslau. Klepper fing auch früh an zu schreiben, Gedichte und Erzählungen. Manche schickte er an Zeitungen, die diese von Zeit zu Zeit auch abdruckten. Zunächst aber wollte er Pfarrer werden. Doch immer wieder auftauchende schwere gesundheitliche Probleme und ernsthafte seelische Krisen machten ihn für den Pfarrberuf ungeeignet. Der Abbruch seines Theologiestudiums im Oktober 1926 belastete ihn. Bis in seine Träume ging ihm der Verzicht nach. Seinem Tagebuch vertraute er an:
Heute Nacht habe ich geträumt, ich hätte im Anschluss an einen Gottesdienst in einer Kirche gepredigt. Und es war ein unbeschreibliches Gefühl von Glück und Stärke, von Erfüllung. Ich kann es nicht leugnen, ich sehne mich nach Predigen.
Mindestens ebenso stark wie der Wunsch, Pfarrer zu werden, war Kleppers Neigung zur Kunst und seine Liebe zu Künstlern. Als Student gelang es ihm sogar, Kontakt zu der von ihm verehrten Stummfilmgröße Asta Nielsen aufzunehmen. Nach dem Abbruch seines Studiums schrieb er für diverse Zeitungen, fand Anstellung beim Evangelischen Presseverband für Schlesien und beim Rundfunk in Breslau, schrieb Geschichten und Gedichte, arbeitete an Romanen. Zufriedenstellend am »Der Kahn der fröhlichen Leute«. Im Oktober 1932 vermerkte er darüber im Tagebuch:
Während ich nun an diesem Roman schreibe, bin ich trotz meiner Müdigkeit und meiner Kopfschmerzen beinahe unentwegt wie in einem Farbenrausch, so sehr ich künstlerische Exaltationen hasse. Während ich schreibe, während ich die kommenden Kapitel mit Hanni durchspreche, ist die Oder mit ihren Wolken, Wiesen, Wäldern, Schiffen in mir ein einziger Strom von Farbe, der mich oft maßlos erregt.
Hauptgestalt im Roman ist die freche, durchsetzungsstarke Waise Wilhelmine Butenhof. Neben ihr gibt es eine Reihe anderer, nicht ganz seriöser Gestalten. Das von opulenten Bildern, Witz und Sprachkraft strotzende Buch ist eine Liebeserklärung an die Oder, den Fluss aus Kleppers Kindheit und Jugend, und sehr erfolgreich. Die Deutsche Verlagsanstalt, die das Buch im Juni 1933 herausbringt, will Klepper als Hausautor etablieren und erwartet mehr von ihm. Am Zustandekommen seiner künstlerischen Arbeit nahm Jochen Kleppers Frau lebhaften Anteil. Er hatte die 13 Jahre ältere Witwe Johanna Stein als Student in Breslau kennengelernt, wohnte bei ihr zur Untermiete. Johanna Stein entstammte der jüdischen Modedynastie Gerstel, schrieb Essays über Themen der Modewelt, war gebildet, stilsicher und musikalisch. Sie hatte zwei Töchter aus erster Ehe. Im März 1931 heirateten sie. Ab 1932 lebte die Familie in Berlin. Neben dem zu dieser Zeit noch recht ansehnlichen Vermögen seiner Frau sorgte Klepper mit seiner Arbeit für die Familie. Im Oktober 1932 sah er sich genötigt, seine Mitgliedschaft in der SPD aufzugeben, um bei der Berliner Funkstunde angestellt zu werden, dem ersten Rundfunksender in Deutschland. Im Jahr darauf wurde er beim Intendanten denunziert, als ehemaliges SPD-Mitglied und, schlimmer noch, als Mann einer jüdischen Frau mit zwei jüdischen Kindern. Zunächst schützte ihn der Intendant. Der Preis, sein Name, sollte nicht mehr auftauchen. Im Tagebuch steht unter dem 5. Juni 1933:
Ich muss anonym arbeiten. Hörfolgen, ganze Zyklen, die von A bis Z mein geistiges Eigentum sind, immer stärker meinen Stempel tragen, laufen unter dem Namen anderer, träger und unbegabter Autoren. Auch in der Regie muss ich anonym bleiben, muss alles in Kauf nehmen, nur weil ich religiöser Sozialist war, eine jüdische Frau habe.
Klepper findet in allen Nöten und überhaupt in seiner ganzen Lebensführung Halt in seinem Glauben, gestützt durch reiche Bibelkenntnis. Ab Februar 1933 stellt er jedem Tagebucheintrag ein Wort aus der Bibel voran. Jede Bedrängnis der Juden und damit seiner Frau und ihrer Töchter registriert er und leidet mit ihnen. Im August 1933 notiert er:
Den Juden ist das Benutzen der Badeanstalt Wannsee verboten worden. Wie würde es die Kinder treffen, wenn man ihnen ihr geliebtes Schwimmbad hier draußen nehmen würde, in dem sie bei jedem Wetter jede freie Stunde stecken und an dem sie so hängen, dass sie nicht verreisen wollten, auch wenn wir hätten verreisen können. Man ist nahe am Ghetto.
Einen Monat nach dieser Eintragung beginnt Klepper die Arbeit an seinem Roman über den Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. und wählt den Titel »Der Vater«. Klepper beschreibt darin das selbstverzehrende Ringen des Preußenkönigs um die Modernisierung und Stabilisierung seines Landes, die schmerzliche Zerrüttung mit der von ihm geliebten Frau, die hinter seinem Rücken gegen ihn intrigiert, und die schrecklichen, mehr und mehr in gegenseitigen Hass umschlagenden Auseinandersetzungen mit seinem Sohn Friedrich, den er wie sich selbst zum ersten Diener des Staates machen will. Das von berückender sprachlicher Schönheit und hoher Musikalität geprägte Buch ist eine Auseinandersetzung mit dem Thema Recht und Gnade. Als leiblicher Vater und Landesvater sieht sich der König Gott als dem Vater aller verpflichtet. Unter der Hand stellt Klepper dessen Verantwortungsgefühl der aggressiven Willkürherrschaft der Nationalsozialisten entgegen, etwa Friedrich Wilhelms Bemühen, jede kriegerische Auseinandersetzung zum Wohl seines Landes und seiner Untertanen zu vermeiden. Im Tagebuch notiert Klepper:
Und aus alledem, was ich schreibe, springt ja doch nur die eine Frage, den Vater betreffend. Wie kann ein Christ ein Landesvater sein? Herrschen, Verantwortung tragen, aufbauen im Sündenbewusstsein. Der in selbstgeschaffenen Ordnungen und Leistungen geschlagene Mensch, der in selbstverschuldeter Wirrnis und Unfähigkeit erhobene Mensch, das ist wohl, was um den Vater herum in mir rumort.
Der Roman »Der Vater« wurde ein großer Erfolg. Obgleich die Zerrissenheit des Preußenkönigs dem heldischen Pathos des Nationalsozialismus nicht entsprach, fand er reißenden Absatz. Bei Offizieren der Wehrmacht, die sich in der Tradition preußischer Ethik und Pflichterfüllung sahen, war er sehr beliebt. Klepper hatte jedem Kapitel ein Bibelwort vorangestellt, Ausdruck für sein Verständnis von sich als christlichem Schriftsteller. Dichterwort und Bibelwort standen für ihn in engem Verhältnis zueinander. Schreiben war für ihn Weltdeutung aus dem Glauben. Er meinte:
Eine unausgesetzte Taufe ist das Schreiben. Namen geben allen Dingen, die schon ihren Namen tragen und immer von Neuem getauft sein wollen, bis sie ihren ewigen Namen tragen. Namen geben den Eltern und Kindern, Namen geben der Landschaft, den Sternen, Namen geben den Leiden und Kämpfen, Namen den Lastern, Namen der Güte. Taufen, das ist es. Das ist die ganze Dichtung. Und in dem allen die eigene Taufe begreifen. Das »Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein«, so zu den Dingen und Menschen zu sprechen, ist die Dichtung.
»1937, im Jahr des Erscheinens des Romans und im Jahr darauf, schrieb Klepper Liedtexte, orientiert am evangelischen Kirchenjahr. Er wurde so zum Dichter der Christenheit, näherhin der evangelischen Gemeinden. Seine Texte verbreiteten sich schnell, trösteten, bewegten, wurden kurz nach Erscheinen vertont. Im Dezember 1940 wurde Klepper zum Militär eingezogen. Er begrüßte das, auch in der Hoffnung, so seine bedrohte Frau und ihre Tochter Renate zu schützen. Die zweite Tochter, Brigitte, hatte im Mai 1939 nach London ausreisen können. In Russland erfuhr Klepper im September 1941 von der Verpflichtung für alle Juden, den Judenstern zu tragen. Er bemerkte dazu:
»Noch immer ist einem bei solchen Nachrichten, als bliebe einem das Herz stehen. Welche Erleichterung hatten Hanni und Reni durch ihr Aussehen, das niemals Jüdinnen in ihnen vermuten ließ. Damit ist's auch aus mit Renales Reiten, dem Ersatz für all die versagten Jugendfreuden. Und für die Kirchenkonzerte, das Letzte, was wir glaubten, wagen zu dürfen. Wie wird das sein? Es ist leichter, ein fest umgrenztes Unglück zu ertragen, als Jahr um Jahr hinzuleben in diesem Schrecken ohne Ende.«
Zunächst 1933 als Schutz erwogen, hatten sich Kleppers Frau und ihre jüngere Tochter aus eigenem Antrieb evangelisch taufen lassen. Johanna im Dezember 1938, Renate im Juni 1940. Kleppers Glaube und seine Lieder hatten dazu beigetragen, aber auch die Solidarität christlicher Einrichtungen beim Versuch, für Renate die Ausreise zu ermöglichen. Seit dem Machtantritt der Nationalsozialisten im Jahr 1933 hatten Klepper und seine Frau den gemeinsamen Suizid für den Fall in Betracht gezogen, wenn das Leben von Johanna und ihrer Tochter bedroht würde. Sie hatten diesen Gedanken aber wieder verworfen. Nun, 1941, angesichts der drohenden Deportation von Johanna und Renate, fassten sie den festen Entschluss dazu. Auch Renate, 20 Jahre alt, stimmte zu. Vorläufig wurde noch einmal zusammen Weihnachten gefeiert. Am 24. Dezember 1941 notierte Klepper im Tagebuch:
»Renales Augen hatten den ganzen heiligen Abend wieder den alten Glanz gehabt. Hanni aber kamen vor dem Feste Zweifel an unserem Entschluss zum Tode. Ich aber vermag zu Gott nur zu beten, uns sterben zu lassen, ehe die große, mir unausweichlich scheinende Stunde der äußersten Versuchung kommt, der ich nicht mehr zu widerstreben vermag. So habe ich es Weihnachten noch nie gebetet. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel.«
Mit der Versuchung, von der Klepper hier spricht, meinte er vermutlich die Gefahr, seinen Glauben zu verlieren. Der hatte bislang jeder erlittenen Demütigung und Lebensverengung standgehalten. Die Güte Gottes galt für Klepper unabhängig von den erfahrenen Übeln ohne Abstriche. Vom Übel der drohenden Deportation wurden seine Frau und deren Tochter nicht befreit. Eine Zeit lang sah es so aus, als könnten Renate und Johanna in die Schweiz oder nach Schweden entkommen. Ohne Rast suchte Klepper kirchliche Hilfsstellen und Funktionsträger auf, Diplomaten und ausländische Politiker. Stellte Anträge bei nationalsozialistischen Behörden, wurde Bittsteller in den Ministerien. Zum Ende hin, am 9. Dezember 1942, bat er sogar Adolf Eichmann im Reichssicherheitshauptamt, der ihm Aussichten auf Erfolg machte, dann aber Renates Ausreise verweigerte. Tags darauf schrieb Klepper zum letzten Mal in sein Tagebuch:
Wir sterben nun. Ach, auch das steht bei Gott. Wir gehen heute Nacht gemeinsam in den Tod. Über uns steht in den letzten Stunden das Bild des segnenden Christus, der um uns ringt. In dessen Anblick endet unser Leben.
Vor genau 80 Jahren, in der Nacht vom 10. auf den 11. Dezember 1942, nahmen sich Jochen Klepper, seine Frau Hanni und deren Tochter Renate durch Schlaftabletten und Gas gemeinsam das Leben. Die Nacht war vorgedrungen, wie es Klepper Paulus paraphrasierend formuliert hatte. Sie war über den Kleppers zusammengeschlagen, hatte aber den Glauben nicht zu Fall gebracht. Und so blieb für Klepper und die Seinen wahr, was er 1937 in der letzten Strophe seines schönsten Adventsliedes formuliert hatte.
Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht.